Hi und willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg zum Spieltag im Flash in Hamburg. Weißt du, wie die ersten Boulderhallen in Deutschland aussahen? Wie anders das Bouldern in Hallen vor 15 Jahren war, als die ersten Boulderhallen in Deutschland aufgemacht haben? Bei deinem Bundesliga-Besuch in Hamburg kannst du das rausfinden. Denn Gerd und Agnes, die Gründer der Flash-Boulderhalle, haben noch eine weitere Halle in Hamburg, den Salon du Bloc. Das war die erste Boulderhalle Hamburgs und auch eine der allerersten überhaupt in Deutschland. Gerd erzählt hier im Podcast von dem Bau und der Gründung der Halle und der Entwicklung der Hallenszene. Außerdem gibt es ein dickes, fettes Podcast-Dankeschön an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, die bei den Liga-Kickoffs mit dabei sind. Denn ohne euch wäre sehr vieles gar nicht möglich. Was ihr genau bei den Kickoffs und den Deutschland-Cups macht und welche Bedeutung eure Arbeit für die Liga hat, das hören wir in dieser Folge. Viel Spaß und danke. Und bevor es in die Interviews geht, hier eine Runde Bundesliga-News. Was geht bei der Techniker Boulder Bundesliga zum Start von Spieltag 3 im Flash in Hamburg? Das fragen wir nach bei Jakob von der Boulder Bundesliga. Hallo.
Hallo Juliane, ich grüße dich.
Jakob, wir konnten ja beim letzten Spieltag nicht in Echtzeit reden, weil ich im Urlaub war und wir haben quasi Spieltag 1 und Spieltag 2 noch gar nicht ausgewertet. Deshalb die große wichtige Frage, wie ist die Saison für euch angelaufen?
Ja, fantastisch, Julian. Da hast du in deinem Urlaub auf jeden Fall was verpasst. Wir sind überragend in die neue Saison 23/24 gestartet und waren extrem glücklich, dass wir da so eine wunderbare Halle wie die Prisma Boulderhalle in Wuppertal als Startschuss hatten. Dort haben Jonas Winter, Janosch Luis, Lilly Kieskin hat mitgeschraubt, Manu Wiegel nicht nur einen fantastischen Deutschlandcup geschraubt, sondern auch wirklich einen total schönen ersten Spieltag. Fantastische Routen sind wieder dabei rausgekommen und das zeigt sich jetzt auch in den Zahlen. Wir haben jetzt schon über 1000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die ihre Ergebnisse eingetragen haben. Also vielen Dank an alle Leute da draußen, die auch vorbeikommen und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr könnt das gut weitererzählen, dass es sich lohnt, bei der Liga mitzumachen. Und eine Woche später durften wir dann Lilly und Manu wiedersehen im Superblock. Auch dort inzwischen fast 700 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also auch da grandios, haben wir uns sehr gefreut. Und was auch sehr schön war, es ist nicht nur der Deutschlandcup, sondern auch die Stationen ziehen die Leute an. Und so konnten wir dann eine Woche nach dem ersten Deutschlandcup auch zum Beispiel Jan und Eva Kallia wieder treffen, die dort am Kickoff-Tag auch nochmal die 15 Routen durchmarschiert sind, möchte ich sagen. Und für mich war es persönlich auch ein Highlight, weil jetzt nach den letzten Station nach der letzten Saisonhälfte auch der vorangegangenen Saison, war es der erste Bodo-Bundesliga-Spieltag ohne einen Deutschland-Cup. Das heißt, ich konnte selber auch mal wieder ganz entspannt an die Wand gehen und die Routen austesten und probieren und ja auch Ergebnisse eintragen. Und da muss ich wirklich sagen, ein Riesenlob an den Superblock. Das war vom Routenbau her eine so fantastische Halle. Es hat einfach nur Spaß gemacht, egal welche Schwierigkeit, egal welche Liga, jede einzelne Route hat einfach nur super viel Spaß gemacht und da ein Riesendank auch an das tolle Team in der Halle.
Man kann da noch hingehen, man kann das selber auch mal ausprobieren.
Man sollte auf jeden Fall auch mit hingehen. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ihr habt für die Station im Prisma, habt ihr noch bis zum 10. September Zeit, also da sind noch ein paar Wochen und dann bis zum 17. September hängen noch die Routen im Superblock. Es lohnt sich also auf jeden Fall noch vorbeizukommen. Und ja, ich bin gespannt, wo die Teilnehmerzahlen noch hinsteigen werden.
Und den Deutschlandcup gucken wir uns auch noch mal genauer an. Der war ja sehr spannend, sehr überraschend gewesen im Finale. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Ja, also erstmal haben wir uns gefreut, auch wieder mit so einem starken Starterfeld in die neue Saison zu starten. Und ja, Favoritin bei den Damen war sicherlich die Daria, die ja letztes Jahr oder in diesem Jahr im Sommer auch das Finale der letzten Saison gewinnen konnte, für sich entscheiden konnte. Und auch jetzt wieder im Deutschlandcup absolut dominiert hatte, muss man sagen. Eine extrem starke Performance von der ukrainischen Nationalathletin. Und wir sind da super stolz, dass sie die Liga da weiterhin so mit wahrnimmt und dran teilnimmt und dass sie dort auch vor allem viel, viel Spaß hat. Das meldet sie uns auch mal wieder zurück. Dann war es natürlich cool mit Franziska Ritter, die deutsche Meisterin im Speed ist aktuell auch eine super starke Starterin. Und was mich auch sehr gefreut hatte, war zum Beispiel Julia Schwarz, die jetzt vielleicht nur auf dem 6. Platz gelandet ist, aber gezeigt hat, auch als Finalistin aus der 2. Liga kannst du im Deutschlandcup teilnehmen. Und da hoffe ich, dass wir auch die ganz starken Leute aus der 2. Liga vielleicht in den Cups vermehrt sehen. Und die Herren, die haben wirklich eine absolute Show geliefert. Das war ein extrem spannender Routenbau. Eine ganz wackelige Platte am Anfang, die der Lasse von Freier hochgekommen ist. Und Jan hat es leider nicht ganz geschafft. Und dadurch wurde es aber spannend bis zum Ende. Der zweite wurde eigentlich gut machbar für alle beiden. Aber da hat sich der Jan dann im Nachgang auch bei den Routenbauern entschuldigt. Den hätte er und hätte Jan eigentlich machen müssen. Und am letzten Boulder hat es sich dann entschieden und mit einem Flash konnte Jan dann das Finale für sich entscheiden und hat da wirklich nochmal das Leaderboard gedreht im letzten Moment. Also extrem spannend. Es hat super viel Spaß gemacht zum Zugucken. Und wenn ihr das entweder in der langen oder auch nochmal in der kurzen Zusammenfassung schauen möchtet, dann schaut einfach bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort könnt ihr gerne ein Abo dalassen und nochmal die Eindrücke des letzten Deutschlandcups gewinnen und natürlich auch jetzt am nächsten Samstag den Deutschlandcup in Flash in Hamburg verfolgen.
Genau, da haben sich nämlich auch schon ein paar sehr spannende Athletinnen und Athleten wieder angekündigt, die wir potenziell auch im Deutschlandcup sehen können. Wer ist wahrscheinlich dabei?
Gerade ganz frisch reingekommen die Info, freue ich mich sehr. Lucia Dörfel, aktuelle deutsche Meisterin, hat sich angekündigt, wird mit dabei sein, ist dann natürlich auch ganz klare Favoritin mit dabei. Freue ich mich sehr, dass sie jetzt auch zum ersten Mal bei der Bodo Bundesliga mitmacht. Also herzliche Einladung natürlich nicht nur an Lucia, sondern auch an alle anderen, die dort ganz oben mitspielen möchten und im Finale Punkte sammeln möchten. Auch wieder am Start bei den Damen wird Helene sein, ist ja praktisch Lokalmatadorin, hatte in der letzten Saison die Gesamtwertung des Deutschlandcups gewonnen, war dann auch im Finale in Jena leider nur Dritte geworden, aber wird jetzt zeigen, was sie kann. Auch wieder am Start Lilly Kieskin, diesmal nicht als Schrauberin, sondern als Teilnehmerin, und Franziska Ritter hat sich auch angemeldet, also es wird weiterhin flott bleiben, sage ich mal. Und bei den Herren, da können wir uns auf jeden Fall auf einen Kampf der Titanen freuen. Jan hat schon angekündigt, er wird bei jedem Cup die Saison hoffentlich mit dabei sein, wenn er es schafft. Also in Hamburg wahrscheinlich auch wieder. Und auch der Yannick hat sich angekündigt, Yannick Floé. Auch ja, Lasse von Freier, Max Prinz hat es auch gefeiert, war jetzt in Prisma das erste Mal mit dabei, hat gesagt, er will auch wieder weiterhin mitstarten. Elias Ariagada, also da können sich vielleicht die beiden Favoriten, dürfen sich da auf jeden Fall nicht zurücklehnen, sondern müssen trotzdem noch weiterhin alles geben. Wenn ihr das sehen wollt, am Samstag, 26. August, 18 Uhr, geht es los mit dem Livestream auf unserem YouTube-Kanal.
Schaut es euch auf jeden Fall an. Die Livestreams machen auch sehr doll Spaß zuzugucken, auch wenn man nicht live dabei sein kann. Lohnt sich. Und Jakob, ich wünsche euch einen wundervollen Kickoff im Flash in Hamburg und einen ganz tollen Cup.
Danke dir. Viel Spaß mit den weiteren Interviews und das wird ein Fest.
Die Techniker Boulder Bundesliga macht Halt in Hamburg in der Flash Boulder Halle und genau deshalb bin ich jetzt hier in Hamburg, aber nicht im Flash, sondern im Salon du Bloc, weil hier kann ich so ein bisschen Hamburger Boulder History und eigentlich sogar deutsche Boulder History aufschnappen. Und zwar bin ich hier mit dem Betreiber vom Flash, mit Gerd Langhof, und der ist gleichzeitig auch Betreiber vom Salon du Bloc. Und das ist tatsächlich die erste Boulderhalle Hamburgs gewesen, eröffnet vor jetzt 15 Jahren im Jahr 2008. Gerd, hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Erstmal die Frage, Facts and Numbers. Die wievielte Boulderhalle Deutschlands war das hier?
Weiß ich nicht. Also wir haben vor der Eröffnung uns eine Handvoll angeschaut und das waren damals unseres Wissens nach so ziemlich alle. Es gab auf jeden Fall das Eskaladrom in Hannover, es gab Essen, City Monkey, und dann so richtig reine Boulderhallen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das Heaven's Gate schon gab in München. Ich glaube. Mhm. Es gab noch irgendwie wahrscheinlich zwei, drei andere, die ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte.
Und das ist halt das Spannende. Also wir kennen so als große Vorreiter halt die Boulderwelten, die erste in München, das Kaffeekraft in Nürnberg. Aber tatsächlich, diese Halle hier gab es schon vorher, bevor es sozusagen diese Vorreiter oder auch Vorbilder für diesen modernen Hallenbau gab. Also das ist dann dadurch schon echt ein spannender Ort hier, finde ich.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Stück Geschichte. Ja. Das kann man schon so sagen, ja.
Erzähl doch mal, du hast gerade schon gesagt, wie ihr losgestartet habt. Ihr habt euch andere Hallen angeguckt. Habt ihr schon Ideen gehabt, was ihr hier machen wollt? Wie viel habt ihr euch Inspiration und Ideen von anderen eingeholt? Wie ist es abgelaufen?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. es macht wahrscheinlich mehr Sinn zu fragen, wie wir zu dem Sport gekommen sind, weil daraus ergibt sich dann das andere so quasi. Ja. Der ganze Salon ist eigentlich gegründet für mich als Trainingsraum. Das war so die Grundidee, weil ich selber einen Trainingsraum gesucht habe und es gab es einfach nicht. Es gab einfach in Hamburg nur den DAV mit als Seilkletterhalle, den kleinen ersten Turm davon. Und sonst gab es eigentlich noch den Kili, aber das war es auch. Und eigentlich ist es eine Idee, für mich selbst einen Trainingsraum zu erschaffen, der dann auch noch alles andere hat. Also die Ideen wurden immer mehr. Also so, ich finde auch Sauna gut, na, dann bauen wir noch eine Sauna rein. So wurde das einfach immer größer und größer. Und die exakten Wandshapes kamen ziemlich spontan und am Schluss. Also die, was wir genau bauen, war sozusagen das letzte i-Tüpfelchen.
Also ich stelle mir das auch so vor, das war so, okay, hier haben wir eine Wand, was machen wir jetzt so? Und
ja, fast. Also das ist auch, heutzutage sagt man ja, ich will eine Wand und man hat alles schon gesehen quasi. Und die Wandhersteller, die es ja inzwischen auch einfach mehr gibt, machen einem Vorschläge. In dem Salon war es noch so, da musste man erstmal Grundlagenforschung betreiben. Wir haben für die Baugenehmigung, da musste man eine Statik auch vorweisen, speziell für diese Ebene, auf der wir sitzen, damit die halt nicht runterkracht. Und alles andere wurde aber auch so statisch quasi, war dem Bauamt ziemlich egal, weil das sind ja nur so Einbauten. Und als alles Material geliefert wurde, was ich so per Überschlagsrechnung gedacht habe, was wir wohl brauchen, weil wir haben alles selbst von Hand gebaut, also das alles selber gebaut. Und dann, als alles da war, haben wir gedacht, nee, warte mal, der ganze Plan ist ja kacke. Lass ihn doch mal ganz anders bauen. Und dann haben wir die Balken irgendwie, die dann da waren, von den Längen, die wir gedacht haben, dass wir sie brauchen, die haben wir genommen und irgendwie in den Raum gestellt und gedacht, ah, es passt schon. Und dann stecken jetzt in den einzelnen Wandbereichen, sieht man im Prinzip, welche Balken zu kurz sind und deswegen sind andere Shapes entstanden. Also die Logowand, der Hauptüberhang in der Halle, auf dem man so zuläuft, der hat auf der rechten Seite, steht einen Meter weg von der Wand. Was erstmal komisch ist vielleicht so, aber das kommt einfach daher, dass der Balken einen Meter zu kurz war, weil der war für was anderes gedacht. Und dann haben wir den einfach dahingestellt und gedacht, oh, hier wäre doch geil, so ein Überhang. Und jetzt ist er halt so. Und deswegen ist er halt einen Meter von der Wand weg.
Und wir sind jetzt schon so drin, dass du jetzt erklärst, wir sitzen hier auf irgendeiner Terrasse, auf irgendeiner Erhöhung und da hinten ist irgendwo ein Überhang. Ich möchte vielleicht erstmal ganz kurz erklären, wie es hier aussieht. Also es sieht eigentlich aus, wenn man hier vorne reinkommt, denkst du erstmal, es ist ein Kletterschuhladen.
Ja.
Weil du hast hier vorne von der Straße aus, also es ist auch sehr so quasi so Innenstadt zentral, anders als jetzt so die größeren Hallen, die dann irgendwo weiter außen in den Städten sind. Es ist wie so ein kleiner Laden hier in der Stadt in Hamburg. Du guckst durch ein Schaufenster rein, siehst erstmal Boulderklamotten, Boulderschuhe, siehst irgendwie so einen Tresen und könntest meinen, okay, dahinter ist vorbei, hier werden halt Schuhe verkauft. Und nee, dahinter kommt dann sozusagen nochmal so eine Fläche, wo dann die Halle ist. Wie viele Quadratmeter sind es hier?
Knapp über 300.
Ja.
Mit dem Keller dabei.
Ja. Aber es hat halt so was Gemütliches von Ladenboulder, Café-Ding.
Ja. Ja, jetzt, wo du sagst, ich habe mich inspirieren lassen in Prag. Da gab es einen Klettercafé, das hat mich komplett rausgehauen, als ich das mal gesehen habe. Da saßen vorne halt in so einem urigen Café die Leute und haben irgendwie ihr Bier getrunken. Und auf dem Weg zu den Toiletten hat man dann gesehen, dass da hinten noch was kommt. Und da war dann noch so ein Boulderraum irgendwie. Und das fand ich richtig geil, diese Mischung. Mhm. Vorher nie gesehen und das fand ich richtig cool. Ich weiß aber nicht, ob es die noch gibt.
Ich weiß es auch nicht. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, auch dieses Gemütliche mit Bierchen hier irgendwie vorne trinken. Ich habe von dieser Halle auch so immer mal was munkeln gehört in der Szene, dass hier wurde auch gefeiert ordentlich, oder? Kann das sein, ab und an mal?
Ja, ja, ja. Aber anders als jetzt irgendwie Berlin Techno feiern oder so, ja. Sondern hier war es eigentlich immer familiär und gemütliches Feiern. Also das heißt, also auch wenn wir am Schrauben waren, ging das in den ersten Zeiten, haben wir einfach immer noch selber geschraubt. Einfach, also ich habe ganz viel geschraubt noch. Und es ging dann auch teilweise bis nachts um 5, 6, bis die Sonne wieder aufgeht. Und wir haben dann auch einfach, irgendwann konnte man auch nicht so richtig mehr laufen, so, weil wir halt einfach viel mehr getrunken haben oder so. Und das war eher nett und jetzt nicht laut, weil wir sind in einem Wohnhaus hier drüber, man kann hier nicht richtig Party machen, weil sofort der Nachbar kommt. Das heißt, wir müssten immer auf die Lautstärke achten. Und deswegen war hier nie so richtig Rambazamba, sondern mehr so gemütliches Zusammensein. Mhm.
Ich wollte auch gerne wissen, welche Bedeutung hatte eigentlich das Bouldern vor 15 Jahren, als ihr hier losgelegt habt? War das irgendwie schon so ein Ding?
Also vor 15 Jahren gab es eigentlich nur eine Handvoll Kletterer generell. Das war eine kleine Szene, alle kannten sich. die gingen alle zum DRV in diesen alten Turm oder zum Kili und es war aber wirklich jeder kennt
jeden.
Was ist denn
der Kili? Du hast es gerade schon mal erwähnt.
Ja, der Kili ist hier in der Sternschanze so ein Hochbunker, Seilklettern an dem Bunker. Und als wir dann das gegründet haben, da gab es nur so wenig Leute, die irgendwie wussten überhaupt, was Bouldern ist. Also als wir mit den Banken geredet haben und mit offizielleren Geschichten, musste man immer erklären. Also ich habe so oft diesen Satz runtergeleiert, das ist Klettern in Absprunghöhe über Matten. Und inzwischen weiß das natürlich jeder. Wir haben wenig Werbung gemacht zum Aufmachen, weil wir so in diesem, wir müssen jetzt bauen und selbst bauen und das hat uns komplett vereinnahmt. Und haben dann auch irgendwann festgestellt, oh, jetzt haben wir ganz schön lange schon gebaut, jetzt müssen wir mal aufmachen. Und als wir dann aufgemacht haben, haben wir ein paar Tage vorher einfach nur so kleine Schnipselzettel irgendwie jemand mitgegeben, dass er die verteilt. Und Routenschrauben, dann wir kamen zwei Tage vorher drauf, so ey, wir machen ja auf, wir brauchen noch Routen, das haben wir noch gar nicht. Okay. Und dann haben wir noch irgendwie schnell was geschraubt. Und dann ging es los und es war echt direkt eigentlich von Tag 1 was ordentlich was los, weil es einfach was Neues war, was es so noch nicht gab. Und es hat sich auch ohne irgendwas groß Bekanntmachung und so, da gab es ja noch kein Social Media so richtig, das hat sich einfach rumgesprochen. Das war schon sehr anders.
Wie viele Menschen waren denn an einem Tag hier gewesen am Anfang?
Also den Eröffnungstag mal außen vor gelassen, der ist ja sowieso speziell, mhm. aber so den prinzipiell waren es wahrscheinlich 30, 40 Leute oder so am Tag.
Und was hattest du damals für eine Vision mit dieser Halle? Also du hast ja gesagt, okay, ich wollte einen Trainingsort haben.
Ja.
Aber letztendlich, wenn man das hier aufbaut, muss es sich ja auch irgendwie tragen, so, ne? Auf die Art und Weise.
Ja,
was hast du gedacht, wie das so alles, oder was habt ihr gedacht? Es bist ja nicht du, es bist ja du mit deiner Frau, mit der Agnes.
Letztendlich habe ich mich mit meinem Studium unglücklich gefühlt, da habe ich keine Zukunft drin gesehen für mich und habe mich darin hier erstmal selbst verwirklicht. Dachte, es ist eine gute Idee, ich sehe da drin eine Marktlücke. Am Eröffnungstag haben mich Leute gefragt, was kostet eigentlich Eintritt? Und da habe ich noch nie vorher drüber nachgedacht. Die Vision war erstmal nur, wir machen hier so eine Art, so eine Oase für uns einfach. Alles, was toll ist, vereinen wir hier mit coolen Leuten und das hatten wir dann. So.
Okay, wir wissen ja inzwischen auch, dass ihr jetzt auch noch zwei weitere größere Boulderhallen aufgebaut habt. Also es ging dann irgendwann weiter für euch hierüber hinaus, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen bis dahin alles erzählen. Wie hat sich diese Boulder-Community entwickelt? Wie sind vielleicht neue Leute dazugekommen, die es noch gar nicht kannten?
Wir haben das gegründet mit dem Gedanken, wer drinnen klettern geht, das ist sowieso jemand, der auch in den Wald fährt und da versucht zu klettern und der dann halt eine Trainingsmöglichkeit sucht. Das heißt, wir haben eine gemischte Umkleidekabine, nicht irgendwie geschlechtergetrennt. Das war mit dem Gedanken, wenn man sich im Wald irgendwie umzieht, dann gibt es auch keine Umkleide, also braucht man hier auch keine Umkleide. Genauso gibt es hier Sitzdarts, das gibt es ja in keiner Boulderhalle mehr. Und die Boulder sind auch eher so, dass man drüber nachdenken muss, weil auch das sozusagen den Fels widerspiegelt. Da gibt es auch nicht irgendwie hübsche Linien, die optisch was hermachen, also gibt es natürlich auch, aber viele sind dann einfach, man muss sich so also durchrätseln, was man mit diesem Mini-Risschen irgendwie da so anfangen soll. Und so ist es hier gestartet. Und die Leute, die zu Beginn hier waren, die haben das auch genauso gelebt. Und dann kamen einfach Familien aus der Nachbarschaft dazu. Dann haben die ihre Freunde mitgebracht. Und ich vergleiche auch Bouldern gerne mit dem Skateboardfahren, weil ich komme eigentlich vom Skateboardfahren. Ich habe erst sehr spät mit dem Klettern angefangen, weil ich das als einen sehr fast schon militärischen Sport irgendwie kennengelernt habe. Also ich komme aus Süddeutschland. Ich war da in Geislingen, war das, glaube ich. Da war ich Seilklettern. Da gab es eine Seilkletterhalle und da war das völlig so, du musst das jetzt schaffen und dann wird man so angeboten, ich lasse dich jetzt nicht mehr runter, bis du es schaffst und so, und das war mir alles viel zu krass. Und dann habe ich das sein gelassen und dann war ich irgendwann halt im Urlaub und habe da eine Boulderhalle mal gesehen, das gab es vorher nicht und ich war sonst halt Skateboard fahren mit Freunden und dann trifft man sich so und versucht halt irgendwelche Tricks miteinander und dann war auf einmal genau das gleiche Gefühl in dem Klettersport und ich dachte, das gibt's überhaupt nicht. Die Leute stehen im Kreis rum, feuern sich an und alle probieren es mal und es ist mega cool. Und man braucht nicht irgendwie so ein Seil und was weiß ich, so ein Geraffel alles. Das war so der ganze Anfang, dieses Soziale und Miteinander. Und darüber kam dann aber auch diese Kerngruppe. Die haben dann halt ihre Freunde mitgebracht, weil natürlich genau das, man kann halt hier auch rumsitzen und ein Bierchen trinken. Und dann kann halt irgendwie der Freund auch mal probieren, auch wenn er vielleicht gar nicht so der Nerd irgendwie ist. Und so hat sich das entwickelt, dass es irgendwie größer und größer wurde. Und irgendwann kamen wir an den Punkt nach ein paar Jahren, da war es tatsächlich sehr voll hier. Viel zu voll. Das hatte sich angefühlt wie bei so einem Konzert, die vordersten Reihen, da gab es auch oft Witze, dass eigentlich hier das die sicherste Kletterhalle von allen sein muss, weil man kann eigentlich nicht mehr runterfallen, weil das ist dann immer so Stage-Diving-mäßig, so alle fangen einen auf, weil es war viel zu voll. Und es gab dann auch schlechte Stimmung daraus. Und das war so der Punkt, wo wir gemerkt haben, wir müssen expandieren und haben da auch den Flash gegründet. Und das war dann angepasster an die neuen Kunden. Das heißt, da gibt es dann ergonomischere Griffe, wir wollten mehr Platz haben. Der Leistungsaspekt ist mehr geworden, das heißt, es gab auch Wettkämpfe, die wurden ja mehr mit der Zeit. Dann haben wir eine Wettkampfwand dazu gebaut. Dann gab es viel mehr für Familien, deswegen auch diese Kinderbereiche. Also diese ganzen Nischen, die wir im Salon nicht abdecken konnten, oder nicht Nischen, die sind ja inzwischen der Hauptteil, den haben wir halt da realisiert bekommen. Was zur Folge hatte, dass natürlich ganz viele Kunden von hier in Flash gewandert sind oder halt auch generell aus Hamburg. Und hier aber speziell einfach wieder Platz war. Und die Leute, die danach wieder noch hier blieben, waren wieder die, die sich bewusst für den Salon entscheiden, weil das eben einen anderen Stil von Klettern ist.
Total spannend, ne? Wie sich das hier entwickelt hat. Was war das für ein Zeitraum, so dass ihr gemerkt habt, so jetzt geht's hier so ab, dass wir uns überlegen müssen, ob wir noch eine Halle aufmachen? Also wie lange hat es so gedauert?
Naja, wir haben den Salon 2008 eröffnet und Flash 2014. Und ich glaube, die erste notarielle Gründungs-irgendwas-Eintragung mit dann allen möglichen Hürden, die noch kamen, war 2012. Und das war dann schon ungefähr so der Moment, wo wir gemerkt haben, dass das losgeht. Also ich denke 4-5 Jahre ungefähr immer so.
Könnte man nur von dieser Halle hier leben eigentlich? Oder ist es schon euch letztendlich gut, mehrere Hallen jetzt zu haben?
Also tatsächlich, der Salon hat nie wahnsinnig viel Geld abgeworfen. Der ist zu klein. Und deswegen sind auch, glaube ich, mitunter die meisten Kletterhallen, die neu kommen, größer, weil das mehr Sinn macht, aus dem rein finanziellen Aspekt. Der Salon war gut genug vom Umsatz, dass wir damit einfach unsere Miete zahlen konnten und leben konnten. Die Gründung jetzt größer hat mehr Umsatz mit sich gebracht, aber auch mehr Druck, dass man diesen auch erzielt, und mehr Verantwortung. Es war eine schöne Zeit, nur den Salon zu betreiben, mit den kleinen Kosten, die man so mit sich trägt, und mit dem kleinen Risiko, aber auch dem kleinen Einkommen, so ungefähr. Also jetzt rein wirtschaftlich gibt es definitiv andere Modelle, die mehr Sinn machen. Aber es war halt eben auch nicht aus einem reinen Wirtschaftsaspekt geplant. Und insofern funktioniert es.
In diesen 15 Jahren, wie habt ihr die Entwicklung von dieser Boulder-Szene hier miterlebt? Also wenn wir aktuell in eine Halle reingehen, die Wände sehen anders aus. Es gibt inzwischen auch ganz andere Griffe, ganz anderes Publikum auch, hast du schon gesagt. Und wir standen eben unten am Tresen und du hast einen Kaffee für uns gemacht und meintest so, irgendwie so wie sich der Kaffee in Boulderhallen verändert hat, hat sich auch das Bouldern in Hallen verändert. Vielleicht kannst du nochmal diesen Vergleich, den du gerade gemacht hast, uns nochmal erklären.
Als wir aufgemacht haben, da war klar, dass wir eine Kaffeemaschine brauchen, weil jeder Kletterer halt auch einen starken Kaffee erstmal braucht. Und dann hat halt der Kaffee bestand daraus, dass er hauptsächlich stark ist. Das heißt, wir haben auch einen extra richtig kräftigen Kaffeebohne hier. Und die meisten Leute waren einfach, lass laufen so ungefähr und ordentlich Kaffee halt rein. Und wir haben richtig viel Kaffee verkauft. Und dann im Flash haben wir eine andere Kaffeebodenart. Es gibt einfach eine neue Art von Kaffee, die weniger kräftig ist. Es hat sich eine neue Kultur daraus entwickelt. Der ist nicht so kräftig, der hat dafür eher zartere Geschmäcker irgendwie drin. Die haben dann so Zitronenflavor oder irgendwie so. Und ich habe immer gedacht, wenn ich irgendeinen Kaffee trinke, der kann ja nichts. Wo ist denn der Kaffee da? Das ist so ein dünnes Getränk. Und die neue Generation Kaffeetrinker sagt halt zu den alten Kaffees, dass der verbrannt schmeckt, weil der zu kräftig ist. Und so kann man auch sagen, das Bouldern hat sich auch wirklich verändert. Am Anfang war alles einfach nur so Rums und irgendwie kleine Griffe, möglichst Überhang und irgendwie da hochprügeln. Darüber hat sich ganz zu Beginn vom Klettern jedenfalls immer die Schwierigkeit definiert, war einfach je steiler, desto schwerer. Dass das in auch eine andere Richtung geht, kam erst mit der Zeit. So letztendlich wie der Kaffee eben. Das wurde alles quasi sanfter und ein bisschen raffinierter vielleicht. Und früher war einfach nur so, ordentlich Rums. Also man sieht den Unterschied von damals Klettern und was ist schwer zu heute. Den kann man in jeder Halle eigentlich fühlen und erleben. Wenn man an ein Moonboard geht, das ist altes Klettern. Das sind kleine Leisten, 40 Grad meine ich, hat das Teil. Das ist altes, so wird Brett hart geklettert und darüber definiert man sich. Neues Klettern ist Kilterboard. Kilter ist ergonomische Griffe. Man kann es auch verstellen in der Wandneigung. Und es gibt auch leichte Routen. Moonboard hat keine leichten Routen. Und das ist, glaube ich, die jetzt noch erlebbare damals zu heute Vergleich, die man sich in Hallen anschauen kann.
Ja, sehr cool. Ich meine, aber es ist so schön, dass es sich halt öffnet, dass im Prinzip einfach die Family aus der Nachbarschaft auch kommen kann und klettern gehen kann in einer Stadt, wo vielleicht der Zugang zum Klettersport ja gar nicht so eindeutig wäre. Und das ist ja das, was jetzt passiert.
Ja. Voll.
Was ich noch spannend fände, ist, was von den Entwicklungen jetzt in den 15 Jahren, die ihr hier miterlebt habt, war für dich irgendwie erstaunlich oder besonders spannend und cool? Gibt es da so Dinge, die dich begeistert haben oder die du gar nicht erwartet hättest, dass es passiert?
Es gibt ein paar Dinge, die habe ich vorher gesagt, die hat mir keiner geglaubt. Dass man aus Volumen leichte Boulder schraubt, hatte ich schon vor Jahren, habe ich das mit Leuten besprochen und meinte, das ist meine Vision. Und dann kam nur, nee, das ist ja viel zu aufwendig und so. Und das ist jetzt genau das. Und auf der anderen Seite gibt es so Entwicklungen wie Kilterboard, habe ich nicht kommen sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Spraywall mit Leuchtgriffen so viele Leute anzieht tatsächlich. Also dass das cool ist für so ein paar Nerds, okay, wie so Moonboard oder so. Aber das Ding ist halt wirklich teuer. Und trotzdem haben jetzt alle Hallen das Teil und die Leute stehen da voll drauf. Das habe ich nicht kommen sehen und auch nicht generell, wie groß dieser Hype ums Bouldern tatsächlich werden wird. Also ich wusste, dass es irgendwie was ist, es gibt es nicht und ich habe da Potenzial drin gesehen, weil ich halt dachte, das liegt dem Mensch in der Natur zu klettern. Also deswegen glaube ich auch, das ist eine Sportart, die länger bleiben wird als Squash oder so. Aber wie sehr es jetzt gerade den Hype irgendwie mitnimmt, mit wie groß die Hallen werden und wie viele davon, das habe ich so nicht kommen sehen.
Was bedeutet es euch als Betreibern, diese unterschiedlichen Hallentypen jetzt hier zu haben? Also welche Bedeutung hat der Salon du Bloc für euch? Welche Bedeutung haben die modernen Hallen, die ihr auch betreibt?
Die sind sehr unterschiedlich und die erfüllen sehr unterschiedliche Zwecke. Der Salon ist einfach gegründet als meine persönliche Selbstverwirklichung. Weil hier ist einfach alles drin, was ich gerne mag. Hier ist eine Whiskybar und hier gibt es eine Sauna und hier gibt es eben dieses alte Klettern mit wahnsinnig vielen Griffen, wo keiner was zurechtfindet. Und es gibt diese Boulder, die nicht lesbar sind, sondern man muss sie rätseln. Und sofort bildet sich dann immer eine Gruppe von Menschen und man rätselt zusammen. Und man lernt sofort Leute kennen, sehr nett und gemeinsam. Und dadurch, dass es auch so klein und komprimiert ist, bouldert man immer mit anderen Leuten zusammen. Man kann nämlich sich nicht aus dem Weg gehen. Also man ist quasi aufeinander draufgedrückt, weil es halt durch die Größe so limitiert ist. Und das macht es sehr nett. Flash ist dagegen eine Marke, die wir uns ausgedacht haben. Das ist nicht meine Selbstverwirklichung, das bin nicht ich, sondern das ist eine Firma, wo wir uns überlegt haben, was finden Menschen gut, was finden Leistungskletterer gut, was brauchen die, was brauchen Familien, was hätten gerne Anfänger, die wollen, dass die Wände vielleicht nicht so hoch sind oder je nachdem. Also dass wir versucht haben, die brauchen ihre kleine Nische, wo sie sich verstecken können und die brauchen ihren Raum alleine und so. Die brauchen auch getrennte Umkleiden und dass es viel mehr in diese Richtung geht. Also ich liebe auch dieses Brand und ich stehe da komplett dahinter, aber die Ausrichtung ist eine andere, so ungefähr.
Ja, wir schwenken jetzt ganz zum Schluss nochmal zur Boulder Bundesliga rüber. Im Flash wird jetzt ein Spieltag stattfinden, es wird auch ein Deutschlandcup stattfinden. Kannst du uns schon irgendwas Cooles ankündigen, zum Beispiel das Routenbauteam, wer wird mit dabei sein?
Also wir fliegen Ferran aus Spanien ein, der schraubt da mit dem Nationalteam. Also das Nationalteam Spanien ist regelmäßig bei uns, das Katalan-Team auch. Und er macht mit denen da den Routenbau oder das Training. Das heißt, das ist unser Hauptschrauber in Barcelona, der kommt. Es wird Voidi kommen aus dem E4. Das sind unsere Gäste zu unserem lokalen Team. Und genau.
Okay, super. Dann wünsche ich einen ganz tollen Tag, ganz tolles Event. Natürlich auch über die Wochen einen tollen Spieltag bei euch im Flash.
Ja, danke schön. Und
danke fürs Interview.
Danke ebenfalls.
Das war Gerd Langhof, Gründer vom Salon du Bloc, von der Flash Boulder Halle in Hamburg und der Flash Boulder Halle in Barcelona. Das wollte ich noch erwähnen, das ist nämlich die dritte Boulder Halle, die Gerd mit seiner Frau eröffnet hat. Und jetzt geht's weiter hier im Podcast mit dem schon angekündigten großen Dankeschön an alle Leute, die als Volunteers bei den Kickoffs und Deutschlandcups mit dabei sind. Wir hören von euch selbst, wie eure Aufgaben bei der Liga aussehen und was euch dazu bewegt, mitzumachen. Vielen Dank an alle, die uns Sprachnachrichten geschickt haben.
Ich bin Nele und ich engagiere mich für die Boulder-Bundesliga bei Themen rund um den Deutschlandcup, weil es einfach schön ist zu sehen, wie die Bundesliga wächst und wie viel Spaß die Leute haben, sowohl die AnfängerInnen als auch die Fortgeschrittenen, dass auch immer mehr Profis angesprochen werden.
Ich bin Markus und ich habe auch in der vergangenen Saison als Volunteer aushelfen dürfen. Zum einen hatte ich die großartige Chance, als Schiedsrichter in der Plan B Boulderhalle partizipieren zu dürfen und habe dann am Abend im Finale im Paradiespark kleinere Hilfsarbeiten erledigen dürfen, unter anderem für die RoutenschrauberInnen Volumen, Griffe weggetragen, aus dem Lagerzelt neue geholt, Werkzeug zur Verfügung gestellt.
Ich bin die Heike. Ich habe beim Info- und Verkaufsstand geholfen und außerdem den Timer beim Deutschlandcup bedient. Ich nehme mir gerade eine Auszeit von der normalen Arbeit und möchte mal ganz andere Dinge erleben. Hat mir super viel Spaß gemacht.
Hier ist der Pitti. Ich bin vor den letzten 3, 4 Jahren nahezu bei jeder Station gewesen und konnte dadurch das ganze Team, allen voran Jakob, als gute Freunde kennenlernen. Und man spürt jedes Mal wieder, wie sehr sie an die Sache glauben und ihre Arbeit reinstecken und mit schier unendlicher Energie dafür sorgen, dass jeder am Wochenende einen richtig geilen Tag verbringen kann. Und dann habe ich halt irgendwann entschlossen, dass man das unterstützen sollte.
Ich bin Julia und ich habe den Stand betreut, Simon in der Regie unterstützt und die ganzen Prozesse dort kennengelernt. Ich habe die Kamera geführt und ich war Schiedsrichter zusammen mit erfahrenen Schiedsrichtern bei dem Deutschlandcup. Das hat mir am allermeisten Spaß gemacht. Und wenn ich so überlege, warum ich das mache, ist das eigentlich ganz egoistisch. Und zwar finde ich es total spannend, irgendwelche neuen Sachen zu lernen.
Ja, mein Name ist Noel. Ich war bisher an der Kamera mal und an den Scheinwerfern. Ich freue mich einfach, Teil davon zu sein, dass es für alle irgendwie ein tolles Erlebnis wird.
Hi, ich bin die Lea.
Hi, ich bin die Kim.
Wir sind bei fast jeder Station dabei.
Und bei den Deutschlandcups übergeben wir die Pokale.
Hallo, ich bin die Saskia und ich richte immer die Pokale und die Preisschilder für meine Kinder, dass die das dann korrekt übergeben.
Hey, ich bin der Lukas. Ich war an der Kamera und am spannendsten fand ich auf jeden Fall die Slow-Motion-Aufnahmen. Ich unterstütze die Liga gern, weil ich es einfach toll finde, wie dort Amateuren unkompliziert eine authentische Wettkampfumgebung geboten wird und wie man dann auch beim Deutschlandcup den stärksten AthletInnen einfach live an der Wand zujubeln darf.
Mein Name ist Svenja, mein Mann und ich, wir haben bisher immer die Lichttechnik bei der Boulder-Bundesliga gemacht. Warum machen wir das Ganze? Weil die Community der Boulder-Bundesliga einfach so super ist und auf der anderen Seite ist man als Lichttechniker und Lichttechnikerin auf den besten Plätzen.
Mein Name ist Florian. Ich habe die Boulder-Bundesliga bisher unterstützt als Mensch hinter den Spotlights, als Brusher. Ich finde es einfach klasse, ein Teil dieses Teams zu sein und die Boulder-Bundesliga somit weiter zum Wachsen zu bringen.
Mein Name ist Olivia oder auch Liv und ich mache für die Boulder-Bundesliga das Putzteufelchen. Mir macht es wahnsinnig Spaß. Mir bedeutet die Kickoff-Community unglaublich viel. Das heißt, alle die von uns wunderbar Verrückten, die zum ersten Tag kommen. Bouldern ist ein Teamsport und das Team lässt man nicht hängen.
Moin, mein Name ist Dominik Fleischer, den meisten eher bekannt als Flauschi. Ich bin zunächst als Springer und bei so kleineren Aufgaben und seit dem Deutschlandcup im Blockhelden Erlangen spontan auch als Schiedsrichterassistent eingesprungen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich seitdem bei eigentlich jedem Deutschlandcup mache und auch beim Finale in Jena. Mittlerweile auch so ein bisschen in der Funktion als Hauptschiedsrichter. Die Athleten briefen. Des Weiteren ist das Team einfach unfassbar gut. Man unterstützt sich gegenseitig und ich glaube, das zeichnet dieses Bundesliga-Helfer-Team auch einfach ein bisschen aus. Deswegen freue ich mich auf jeden, den man beim Deutschlandcup begrüßen darf, egal ob als Athlet, Zuschauer oder Helfer.
Ein Kickoff-Tag bzw. ein Kickoff mit Deutschlandcup wäre nicht möglich ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die wir hier eben gerade gehört haben. Also ein ganz großes Dankeschön an euch. Und wir wollen in dieser Folge mal genauer darauf schauen, wie so ein Kickoff-Tag bei der Techniker Boulder Bundesliga abläuft, was da alles zu tun ist, damit alle einen richtig geilen Boulder-Tag haben. Und dazu begrüße ich jetzt Kati von der Techniker Boulder Bundesliga. Hallo.
Hallo Juliane.
Es wäre cool, wenn wir mal so eine Idee davon bekommen, wie alles bei der Techniker Boulder Bundesliga organisiert ist. Also wie viele Leute arbeiten da eigentlich und wie viele helfen dort dann? Ja, also fangen wir mal an, wie viele arbeiten eigentlich fest angestellt Vollzeit bei der Techniker Boulder Bundesliga?
Also in Vollzeit arbeiten bei der Liga 3 Leute, Simon, Jakob und ich. Jakob und ich sind angestellt und Simon ist Gründer der Liga. Das heißt, wir sind die 3, die hier im Büro sitzen.
Und die den ganzen Tag daran arbeiten, dass der Laden läuft sozusagen.
Ja,
und es
genau.
Gibt ja auch noch ein paar Leute, die in Teilzeit oder freiberuflich etwas für euch machen. Wer ist das? Also ich zum Beispiel.
Genau, du zum Beispiel. Wir haben Yannick, der quasi bei allen Spieltagen, bei allen Kickoffs dabei ist, der unseren Social-Media-Kanal mit für uns betreut und der bei den Kickoffs einfach na, so ein bisschen mit die helfende Hand ist. am Tag selber, moderiert er durch den Tag, ist ansprechbar für alle, die noch Fragen zum Regelwerk haben. Und bei den Deutschlandcups moderiert er auch in der Halle. Dann gibt es Peter Schwab, unseren Ligaschrauber, der auch bei allen Spieltagen dabei ist, also im Prinzip vor den Spieltagen, wenn die Routen geschraubt werden, in die Hallen fährt. Und Peter ist verantwortlich zum einen, dass das Niveau einfach gleich ist bei allen Spieltagen, ne, dass da eine Vergleichbarkeit da ist. Genau, und Peter ist verantwortlich für die Ligeneinteilung, also dass wirklich in allen drei Ligen die Anzahl von Routen da ist, die am Ende da sein muss an der Wand. Genau, dann gibt es noch den Alex Bock, das ist unser Liga-Fotograf. Alex macht das auch schon seit mehreren Jahren für die Liga und er macht einfach super Fotos, muss man wirklich sagen. Alex erstellt immer gleich am selben Abend noch oder am nächsten Tag bei PicDrop eine Bildergalerie, sodass alle Leute, die beim Kickoff da waren, auch auf die Bilder zugreifen können, sich die schönen Bilder von sich selber raussuchen können, sie posten können, wenn sie wollen. Dann gibt es im Hintergrund noch René. René ist mit Simon der Gründer der Liga gewesen und unterstützt die Liga jetzt immer noch, wenn es um Fragen der Website geht. Dann gibt es Simon Grundmann, der als Kameramann für die Liga arbeitet. Der Mensch, der immer mit der Steadicam oder dem Gimbal auf der Matte rumläuft. Den haben bestimmt auch schon mal einige gesehen. Genau, dann wird es wahrscheinlich bald noch eine Person geben, die festangestellt mit uns im Büro sitzt. Da freuen wir uns schon sehr drauf.
Okay, also das sind die Leute, die entweder Vollzeit, so wie auch du, Kathi, für die Techniker Boulder Bundesliga arbeiten, einige dann in Teilzeit oder halt eventbezogen mit dabei sind. Und jetzt stellen wir uns doch einfach mal vor, dass ihr als festangestellten Team zusammen mit diesen Freiberuflern, dass ihr alleine einen Kickoff mit Deutschland Cup über die Bühne bringen müsstet, ohne weitere helfende Hände. Wie würde der Tag dann aussehen? Was würde fehlen? Was würde vielleicht gar nicht funktionieren? Was würde nicht möglich sein dadurch?
Der Tag würde sehr chaotisch aussehen, auf jeden Fall. Und die Kickoffs mit Deutschland Cup könnten wir jetzt ohne Helfer im Prinzip gar nicht stemmen. Also wenn wir Freitag ankommen in der Halle, dann fangen wir an, den Livestream aufzubauen. Und meistens ist es so, dass ab dem Zeitpunkt schon Helfer mit dabei sind. Die sind Freitagabend jetzt noch gar nicht fest eingeplant, aber es ist trotzdem eigentlich total schön, dass da immer schon Leute mit da sind, denen man einfach schon Aufgaben übertragen kann. Also musst dir so vorstellen, ich baue dann mit Jakob und Simon den Livestream auf, die ganzen Kameras, die ganzen Techniksachen. Meistens hängt es an irgendeiner Stelle. Entweder das WLAN ist nicht so gut, irgendwelche Einblendungen funktionieren nicht mehr, der Rechner muckt an irgendeiner Stelle. Und wenn dann schon Leute da sind, die sagen, ey, können wir euch helfen? Und man kann sagen, es wäre total cool, ihr würdet schon mal alle Beachflags aufbauen und die Sponsorenschilder anbringen. Fängt es da eigentlich schon an, dass das eine super Hilfe ist für uns. Und am Tag selber wird der Shopstand von Helfern betreut. Das heißt, wenn keine freiwilligen Helfer da sind, hätte vielleicht noch einer von uns geschafft, den Stand aufzubauen. Es wäre dann aber wahrscheinlich niemand am Stand, der tatsächlich Shirts verkaufen könnte. Dann kommen die meisten Helfer beim Deutschlandcup selber zum Einsatz. Das heißt, wir haben im Prinzip 10 verschiedene Aufgaben für Helfer. In der Regel sind das so 20 bis 25 Leute, die da mitmachen pro Deutschlandcup.
Und was genau sind das dann für Sachen, die beim Deutschlandcup gemacht werden müssen?
Das erste ist die Betreuung der Finalisten. Also wenn quasi ein Cut ist, 17 Uhr, und dann klar ist, wer in den Deutschlandcup ins Finale kommt, dann müssen die Finalisten in die Isolation. Und da sind schon mal 2 Helfer, die dabei sind, die ansprechbar sind für die Finalisten, wenn die noch was zu trinken brauchen, Tape, was auch immer, die ihnen die Laufwege erklären, ihnen zeigen, wo sie hin müssen, wenn sie dann tatsächlich starten, und die auch die Siegerehrung koordinieren. Dann gibt es eine Aufgabe, im Prinzip easy, aber total wichtig, den Timer zu stellen. Na, also jemand muss den Timer weiterklicken, damit die 4 Minuten immer wieder runterlaufen. Das ist ein total gutes Beispiel dafür, wenn es keine Helfer gäbe, würde das niemand machen. Und die Athleten wüssten nicht, wie viel Zeit sie noch am Boulder gerade haben. Dann gibt es 4 Schiedsrichter, die vorne auf der Matte sitzen. Das sind Leute, die sich auch vorher ein bisschen ins Regelwerk eingelesen haben. zusammen mit noch jemand, der die Ergebniseingabe auf einem Tablet macht vor Ort, damit im Stream auch angezeigt werden kann, wie das Ranking gerade aktuell ist. Dann gibt es zwei Brusher, das heißt, zwischen jedem Athleten, jeder Athletin werden die Griffe wieder schnell schön geputzt. Es gibt einen Volunteer, der die Feuershow macht, das heißt, der die Funken startet, wenn jemand den Boulder schafft. Und dann gibt es Leute an den Kameras, die uns helfen. Das heißt, für alle, die den Livestream gucken möchten, das ist auch nur möglich durch das Team von ehrenamtlichen Helfern. Weil in der Regel ist es so, dass Jakob moderiert und Simon und ich machen den Livestream. Das heißt, einer von uns sitzt in der Regie und einer flitzt durch die Gegend, guckt, dass alle Kameraeinstellungen passen. Die Leute, die an der Kamera stehen, sind im besten Fall Leute, die sich ein bisschen mit Kameras auskennen. Da machen wir aber eine Einarbeitung. Und die eben auch selber bouldern, sodass sie ein bisschen einen Blick dafür haben, wie man das gut filmt. Mhm. Dann gibt es noch den Job, die Spotlights zu betreuen, damit das cool ausgeleuchtet ist beim Deutschland Cup. Das machen zwei Leute. Und dann gibt es einfach noch Springer, die so ein bisschen mitlaufen und gucken, was gerade zu tun ist, ob noch irgendwas fehlt, ob irgendwo der Strom ausfällt, ob irgendwas hängt.
Also so ein Deutschland Cup ist einfach schon richtig aufwendig. Höre ich da raus?
Genau, der ist aufwendig und wenn man ihn ohne Helfer machen würde, dann würde er nicht stattfinden oder sehr schlecht. Beziehungsweise müssten wir wahrscheinlich dann sagen, wir machen das so, dass er entweder vor Ort gut ist oder dass er im Livestream gut ist. Beides geht nicht.
Erinnerst du dich an Erlebnisse mit Helferinnen und Helfern, die dir so ja irgendwie in Erinnerung einfach geblieben sind, weil sie lustig waren, schön waren oder weil euch jemand richtig cool aus der Patsche geholfen hat?
Also allgemein finde ich es eigentlich meistens sehr schön, weil die Leute total nett sind. Ich weiß auch, als ich angefangen habe, da zu arbeiten und ich so den Eindruck hatte, die kennen mich ja gar nicht und trotzdem sind sie da und sagen immer, ey, soll ich dir noch was helfen? Bedanken sich, wenn man ihnen was erklärt. Also das ist, finde ich allgemein schon eine total schöne Stimmung im Team. Das ist mir von Anfang an eigentlich aufgefallen. Und dann gab es schon so ein paar Situationen. Ja. Ich weiß, als ich persönlich das erste Mal die Regie gemacht habe in Osnabrück, war ich super aufgeregt. Es gab einen Menschen, der mit mir in der Regie saß als Helfer und der saß ganz ruhig neben mir. Dann ist so 2 Minuten vor Start war klar, wir haben eigentlich noch gar nicht die Liste mit den Starternamen. Die muss man aber in der Regie eingeben, damit man sie einblenden kann. Da ist er dann losgeflitzt, hat die alle noch mir diktiert und so. Das war super, dass er da war. Das ist so meine persönliche Erinnerung. Beim Finale dieses Jahr war es so, dass der Timer kurz vorher angefangen hat zu mucken und nicht funktioniert hat. Also der Timer, der auf der Bühne steht für die Athleten. Und wir alle auch total nervös geworden sind. Und also den braucht es ja, ein essentieller Bestandteil. Und der Helfer, der den Timer betäumt hat, ist auch ganz ruhig geblieben. Hat das irgendwie mit René geklärt. Es hat am Ende auch alles funktioniert. Und ich glaube, die Art, da zu sein, also dass sie da sind, ist gut. Und dass sie oftmals in so einer Ruhe und Selbstverständlichkeit da sind, ist auch sehr gut.
Ja. Und was ich ja spannend finde, weil ich es einfach so miterlebe, ist, dass es Leute gibt, die wirklich immer wieder mit dabei sind als Helferinnen und Helfer, euch schon sehr lange begleiten. Was bekommt ihr an Feedback von denen? Was motiviert die denn dazu, das immer wieder zu machen?
Ja, das sind wahrscheinlich einfach Liga-Fans und Boulder-Fans, würde ich sagen. Aber ich denke, zum einen, wenn man jetzt Schiri ist oder Brusher ist oder auch die Feuershow macht, ist man halt ganz vorne mit dabei. Ne? Man sitzt vorne auf der Matte und ist halt hautnah in dem Wettkampf mit drinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach motiviert, das zu machen, dass das einfach cool ist. Und ich denke oder ich hoffe, dass denen einfach auch allen klar ist, dass sie ganz essentieller Bestandteil davon sind, dass wir diesen Wettkampf so stattfinden lassen können. Also, dass es ohne sie einfach nicht ginge und dass das auch ihre Motivation ist, das mit zu ermöglichen für alle.
Und wie wird das dann eigentlich eingeteilt, dass die Leute auch selber zum Bouldern kommen? Also wenn sie viele Aufgaben haben beim Kickoff und beim Deutschlandcup, die kommen ja eigentlich auch zum Bouldern. Macht ihr das denn so, dass da Schichten gewechselt werden oder was passiert da?
Ja, die sollen auf jeden Fall auch alle zum Bouldern kommen. Also wir machen das so, dass wir eben schauen, dass wir immer genug Helfer haben, dass jeder nur einen Job hat. Dann ist es, wie gesagt, so, dass das in der Regel erst ab 17 Uhr startet, dass wir die Helfer brauchen. Und es gibt einen Zeitplan über den Tag, der wird vorher in die Gruppe gestellt. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit den ganzen Helfern drinnen. Und da gibt es für jeden Aufgabenbereich einen kleinen Einarbeitungsslot über den Tag verteilt. Das braucht in der Regel so eine halbe Stunde. Wenn Leute das jetzt schon 4-5 Mal gemacht haben, braucht es vielleicht auch nur 5 Minuten. Das heißt, man schaut sich nochmal an, wie ist die Halle genau aufgebaut? Wo werden jetzt in dieser Halle beispielsweise die Scheinwerfer stehen? Wenn die Leute die schon bedient haben, muss man gar nicht viel mehr machen. Das heißt, ab Start um 9 bis 17 Uhr können die einfach alle bouldern.
Außer, dass sie einfach richtig Lust haben und Spaß haben, euch zu helfen. Was bekommen eigentlich die freiwilligen Helferinnen und Helfer für ihre Mitarbeit?
Also wir gucken, dass sie den Tag über gut versorgt sind. Das heißt, wir besorgen Getränke und Snacks für die. Die können sich in der Halle was holen, was sie möchten. Wir haben Goodie-Bags, die von unseren Sponsoren ausgestattet sind, wo zum Beispiel von Kletterretter coole Sachen drinnen sind. Und dann bekommen sie T-Shirts, damit auch für alle Athleten klar ist, wer ist da gerade Teil des Teams und wer ist ansprechbar.
Kann man sich denn noch bei euch melden oder habt ihr schon so einen großen Pool an Leuten, dass der voll ist?
Wir haben einen großen Pool an Leuten, aber es ist immer unterschiedlich, wie viele aus diesem Pool zu welchem Deutschlandcup Zeit haben und dabei sein können. Das heißt, man kann sich auf jeden Fall gerne bei uns melden. Am besten einfach an jakob@bowler-bundesliga.de mit C, Jakob mit C. Mhm. Wenn wir mal zu wenig Helfer oder Helferinnen haben bei einem Deutschlandcup, dann machen wir auch vorher in der Regel einen Aufruf über Instagram, dass wir noch Leute brauchen.
Okay. Ansonsten kann ich noch sagen über eure Helferinnen und Helfer, wenn man einen Aufruf macht, dass man eine kleine Umfrage im Podcast machen möchte und Leute sucht, die dir was erzählen, dann bekommt man direkt richtig viele coole Nachrichten. Also auch Podcast-Hilfe können die auch richtig gut. Also Dankeschön dafür. Und danke, Kathi.
Sehr gerne.
Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast und es geht ab in den Spieltag im Flash in Hamburg. Und vielleicht hast du ja auch noch Zeit, den Salon du Bloc zu besuchen. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Dann geht's nach Kassel in die Element Boulder Halle mit dem Techniker Boulder Bundesliga Podcast.